Neu gelesen. Von und mit Timo Ben Schöfer. Heinrich Heine, der Rabbi von Bacharach. Seinem geliebten Freunde Heinrich Laube widmet die Legende des Rabbi von Bacharach heiter grüßend der Verfasser. 1840. Erstes Kapitel. Unterhalb des Rheingaus, wo die Ufer des Stromes ihre lachende Miene verlieren, Berg und Felsen mit ihren abenteuerlichen Burgruinen sich trotziger Gebärden und eine wildere, ernstere Herrlichkeit emporsteigt, dort liegt, wie eine schaurige Sage der Vorzeit, die finstre, uralte Stadt Bacharach. Nicht immer waren so morsch und verfallen diese Mauern mit ihren zahnlosen Zinnen und blinden Warttürmchen, in deren Luken der Wind pfeift und die Spatzen nisten. In diesen armseligen, hässlichen Lehmgassen, die man durch das zerrissene Tor erblickt, herrschte nicht immer jene öde Stille, die nur dann und wann unterbrochen wird von schreienden Kindern, keifenden Weibern und brüllenden Kühen. Diese Mauern waren einst stolz und stark. Und in diesen Gassen bewegte sich frisches, freies Leben, Macht und Pracht, Lust und Leid, viel Liebe und viel Hass. Bacharach gehörte einst zu jenen Munizipien, welche von den Römern während ihrer Herrschaft am Rhein gegründet worden, und die Einwohner, obgleich die folgenden Zeiten sehr stürmisch und obgleich sie späterhin unter Hohenstaufischer und zuletzt unter Wittelsbachscher Oberherrschaft gerieten, wussten dennoch, nach dem Beispiel anderer rheinischen Städte, ein ziemlich freies Gemeinwesen zu erhalten. Dieses bestand aus einer Verbindung einzelner Körperschaften, wovon die der patrizischen Altbürger und die der Zünfte, welche sich wieder nach ihren verschiedenen Gewerken unterabteilten, beiderseitig nach der Alleinmacht rangen, so daß sie sämtlich nach außen, zu Schutz und Trutz gegen den nachbarlichen Raubadel, fest verbunden standen, nach innen aber, wegen streitender Interessen, in beständiger Spaltung verharrten. Und daher unter ihnen wenig Zusammenleben, viel Misstrauen, oft sogar tätliche Ausbrüche der Leidenschaft. Der herrschaftliche Vogt saß auf der hohen Burg Sarek, und wie sein Falke schoss er herab, wenn man ihn rief, und auch manchmal ungerufen. Die Geistlichkeit herrschte im Dunkeln durch die Verdunklung des Geistes. Eine am meisten vereinzelte, ohnmächtige und vom Bürgerrechte allmählich verdrängte Körperschaft war die kleine Judengemeinde, die schon zur Römerzeit in Bacharach sich niedergelassen und späterhin, während der großen Judenverfolgung, ganze Scharen flüchtiger Glaubensbrüder in sich aufgenommen hatte. Die große Judenverfolgung begann mit den Kreuzzügen und wütete am grimmigsten um die Mitte des 14. Jahrhunderts, am Ende der großen Pest, die, wie jedes andere öffentliche Unglück, durch die Juden entstanden sein sollte, indem man behauptete, sie hätten den Zorn Gottes herabgeflucht und mit Hilfe der Aussätzigen die Brunnen vergiftet. Der gereizte Pöbel, besonders die Horden der Flagellanten, halbnackte Männer und Weiber, die zur Buße sich selbst geißelnd und ein tolles Marienlied singend die Rheingegend und das übrige Süddeutschland durchzogen, ermordeten damals viele tausend Juden oder marterten sie oder tauften sie gewaltsam. Eine andere Beschuldigung, die ihnen schon in früherer Zeit, das ganze Mittelalter hindurch bis Anfang des vorigen Jahrhunderts, viel Blut und Angst kostete, das war das läppische, in Chroniken und Legenden bis zum Ekel oft wiederholte Märchen, dass die Juden geweihte Hostien stählen, die sie mit Messern durchstächen, bis das Blut herausfließe, und dass sie an ihrem Pascha-Feste Christkinder schlachteten, um das Blut derselben bei ihrem nächtlichen Gottesdienste zu gebrauchen. Die Juden, hinlänglich verhasst wegen ihres Glaubens, ihres Reichtums und ihrer Schuldbücher, waren an jenem Festtage ganz in den Händen ihrer Feinde, die ihr Verderben nur gar zu leicht bewirken konnten, wenn sie das Gerücht eines solchen Kindermords verbreiteten. vielleicht gar einen blutigen Kinderleichnam in das verfemte Haus eines Juden heimlich hineinschwärzten und dort nächtlich die betende Judenfamilie überfielen, wo alsdann gemordet, geplündert und getauft wurde und große Wunder geschahen durch das vorgefundene tote Kind, welches die Kirche am Ende gar kanonisierte. Sankt Werner ist ein solcher Heiliger, und ihm zu Ehren ward zur Oberwesel jene prächtige Abtei gestiftet, die jetzt am Rhein eine der schönsten Ruinen bildet und mit der gotischen Herrlichkeit ihrer langen, spitzbögigen Fenster, stolz emporschießender Pfeiler und Steinschnitzeleien uns so sehr entzückt, wenn wir an einem heitergrünen Sommertage vorbeifahren und ihren Ursprung nicht kennen. Zu Ehren dieses Heiligen wurden am Rhein noch drei andere große Kirchen errichtet und unzählige Juden getötet oder misshandelt. Dies geschah im Jahr 1287 und auch zu Bacharach, wo eine von diesen St. Werners Kirchen gebaut wurde, erging damals über die Juden viel Drangsal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte seitdem blieben sie verschont von solchen Anfällen der Volkswut, obgleich sie noch immer hinlänglich angefeindet und bedroht wurden. Je mehr aber der Hass sie von außen bedrängte, desto inniger und traulicher wurde das häusliche Zusammenleben, desto tiefer wurzelte die Frömmigkeit und Gottesfurcht der Juden von Bacharach. Ein Muster gottgefälligen Wandels war der dortige Rabbiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugendlicher Mann, der aber weit und breit wegen seiner Gelehrtheit berühmt war. Er war geboren in dieser Stadt und sein Vater, der dort ebenfalls Rabbiner gewesen, hatte ihm in seinem letzten Willen befohlen, sich demselben Amt zu widmen und Bacharach nie zu verlassen, es sei denn wegen Lebensgefahr. Dieser Befehl und ein Schrank mit seltenen Büchern war alles, was sein Vater, der bloß in Armut und Schriftgelehrtheit lebte, ihm hinterließ. Dennoch war Rabbi Abraham ein sehr reicher Mann, verheiratet mit der einzigen Tochter seines verstorbenen Vaterbruders, welcher den Juwelenhandel getrieben, erbte er dessen große Reichtümer. Einige Fuchsbärte in der Gemeinde deuteten darauf hin, als wenn der Rabbi eben des Geldes wegen seine Frau geheiratet habe, aber sämtliche Weiber widersprachen und wussten alte Geschichten zu erzählen, wie der Rabbi schon vor seiner Reise nach Spanien verliebt gewesen in Sarah. Man hieß sie eigentlich die schöne Sarah, und wie Sarah 7 Jahre warten musste, bis der Rabbi aus Spanien zurückkehrte, indem er sie gegen den Willen ihres Vaters und selbst gegen ihre eigene Zustimmung durch den Trauring geheiratet hatte. Jedweder Jude nämlich kann ein jüdisches Mädchen zu seinem rechtmäßigen Eheweibe machen, wenn es ihm gelang, ihr einen Ring an den Finger zu stecken und dabei die Worte zu sprechen: »Ich nehme dich zu meinem Weibe nach den Sitten von Moses und Israel.« Bei der Erwähnung Spaniens pflegten die Fuchsbärte auf eine ganz eigene Weise zu lächeln. Und das geschah wohl wegen eines dunklen Gerüchts, dass Rabbi Abraham auf der Hohen Schule zu Toledo zwar emsig genug das Studium des göttlichen Gesetzes getrieben, aber auch christliche Gebräuche nachgeahmt und freigeistige Denkungsart eingesogen habe, gleich jenen spanischen Juden, die damals auf einer außerordentlichen Höhung der Bildung standen. Im Innern ihrer Seele aber glaubten jene Fuchsbärte sehr wenig an die Wahrheit des angedeuteten Gerüchts, denn überaus rein, fromm und ernst war seit seiner Rückkehr aus Spanien die Lebensweise des Rabbi. Die kleinlichsten Glaubensgebräuche übte er mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er zu fasten, nur am Sabbat oder anderen Feiertagen genoss er Fleisch und Wein, sein Tag verfloß in Gebet und Studium. Des Tages erklärte er das göttliche Gesetz im Kreise der Schüler, die der Ruhm seines Namens nach Bacharach gezogen, und des Nachts betrachtete er die Sterne des Himmels oder die Augen der schönen Sarah. Kinderlos war die Ehe des Rabbi, dennoch fehlte es nicht um ihn her an Leben und Bewegung. Der große Saal seines Hauses, welches neben der Synagoge lag, stand offen zum Gebrauche der ganzen Gemeinde. Hier ginge man aus und ein ohne Umstände, verrichtete schleunige Gebete oder holte Neuigkeiten oder hielt Beratung in allgemeiner Not. Hier spielten die Kinder am Sabbatmorgen, während in der Synagoge der wöchentliche Abschnitt verlesen wurde. Hier versammelte man sich bei Hochzeit und Leichenzügen und zankte sich und versöhnte sich. Hier fand der Frierende einen warmen Ofen und der Hungrige einen gedeckten Tisch. Außerdem bewegten sich um den Rabbin noch eine Menge Verwandte, Brüder und Schwestern mit ihren Weibern und Kindern, so wie auch seine und seiner Frau gemeinschaftliche Öhme und Muhmen, eine weitläufige Sippschaft, die alle den Rabbi als Familienhaupt betrachteten, im Hause desselben früh und spät verkehrten und an hohen Festtagen sämtlich dort zu speisen pflegten. Solche gemeinschaftliche Familienmahle im Rabbinerhause fanden ganz besonders statt bei der jährlichen Feier des Pascha, eines uralten, wunderbaren Festes, das noch jetzt die Juden in der ganzen Welt am Vorabend des 14. Tages im Monat Nissen zum ewigen Gedächtnisse ihrer Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft folgendermaßen begehen. Sobald es Nacht ist, zündet die Hausfrau die Lichter an, spreitet das Tafeltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten, ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serviette und stellt auf diesen erhöhten Platz sechs kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen enthalten, nämlich ein Ei, Lattich, Mairettichwurzel, ein Lammknochen und eine braune Mischung von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An diesen Tisch setzt sich der Hausvater mit allen Verwandten und Genossen und liest ihnen vor aus einem abenteuerlichen Buche, das die Agade heißt und dessen Inhalt eine seltsame Mischung ist von Sagen der Vorfahren, Wundergeschichten aus Ägypten, kuriosen Erzählungen, Streitfragen, Gebeten und Festliedern. Eine große Abendmahlzeit wird in die Mitte dieser Feier eingeschoben, und sogar während des Vorlesens wird zu bestimmten Zeiten etwas von den symbolischen Gerichten gekostet, so viel als dann auch Stückchen von dem ungesäuerten Brote gegessen und vier Becher roten Weines getrunken. Wehmütig heiter, ernsthaft spielend und märchenhaft geheimnisvoll ist der Charakter dieser Abendfeier. Und der herkömmlich singende Ton, womit die Agade von dem Hausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den Zuhörern nachgesprochen wird, klingt so schauervoll, innig, so mütterlich einlullend und zugleich so hastig aufweckend, dass selbst diejenigen Juden, die längst von dem Glauben ihrer Väter abgefallen und fremden Freuden und Ehren nachgejagt sind, im tiefsten Herzen erschüttert werden, wenn ihnen die alten, wohlbekannten Pascha-Klänge zufällig ins Ohr dringen. Im großen Saale seines Hauses saß einst Rabbi Abraham, und mit seinen anverwandten Schülern und übrigen Gästen beging er die Abendfeier des Pascha-Festes. Im Saale war alles mehr als gewöhnlich blank, über den Tisch zog sich die bunt gestickte Seidendecke, deren Goldfransen bis auf die Erde hingen. Traulich schimmerten die Tellerchen mit den symbolischen Speisen sowie auch die hohen weingefüllten Becher, worin als Zierat lauter heilige Geschichten von getriebener Arbeit. Die Männer saßen in ihren Schwarzmänteln und schwarzen Platthüten und weißen Halsbergen, die Frauen mit ihren wunderlich glitzernden Kleidern von lombardischen Stoffen trugen um Haupt und Hals ihr Gold- und Perlengeschmeide, und die silberne Sabbatlampe goss ihr festlichstes Licht über die andächtig vergnügten Gesichter der Alten und Jungen. Auf den purpurnen Sammetkissen eines mehr als die übrigen erhabenen Sessels und angelehnt, wie es der Gebrauch heischt, saß Rabbi Abraham und las und sang die Agade. Und der bunte Chor stimmte ein oder antwortete bei den vorgeschriebenen Stellen. Der Rabbi trug ebenfalls sein schwarzes Festkleid, seine edel geformten, etwas strengen Züge waren milder denn gewöhnlich, die Lippen lächelten hervor aus dem braunen Barte, als wenn sie viel Holdes erzählen wollten, und in seinen Augen schwamm es wie selige Erinnerung und Ahnung. Die schöne Sarah, die auf einem ebenfalls erhabenen Sammetsessel an seiner Seite saß, trug als Wirtin nichts von ihrem Geschmeide, nur weißes Linnen umschloss ihren schlanken Leib und ihr frommes Antlitz. Dieses Antlitz war rührend schön, wie denn überhaupt die Schönheit der Jüdinnen von eigentümlich rührender Art ist. Das Bewusstsein des tiefen Elends, der bittern Schmach und der schlimmen Fahrnisse, worin ihre Verwandte und Freunde leben, verbreitet über ihre holden Gesichtszüge eine gewisse leidende Innigkeit und beobachtende Liebesangst, die unsere Herzen sonderbar bezaubern. So saß heute die schöne Sarah und sah beständig nach den Augen ihres Mannes. Dann und wann schaute sie auch nach der vor ihr liegenden Agade, dem hübschen, in Gold und Samt gebundenen Pergamentbuche, einem alten Erbstück mit verjährten Weinflecken aus den Zeiten ihres Großvaters, und worin so viele keck und bunt gemalte Bilder, die sie schon als kleines Mädchen am Pascha-Abend so gerne betrachtet und die allerlei biblischen Geschichten darstellten, als da sind, wie Abraham die steinernen Götzen seines Vaters mit dem Hammer entzweiklopft, wie die Engel zu ihm kommen, wie Moses den Mizri totschlägt, wie Pharao prächtig auf dem Throne sitzt, wie ihm die Frösche sogar bei Tische keine Ruhe lassen, wie er Gott sei Dank versäuft, wie die Kinder Israel vorsichtig durch das Rote Meer gehen, wie sie offenen Maules mit ihren Schafen, Kühen und Ochsen vor dem Berge Sinai stehen, dann auch, wie der fromme König David die Harfe spielt und endlich, wie Jerusalem mit den Türmen und Zinnen seines Tempels bestrahlt wird von dem Glanze der Sonne. Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen wurden immer heller und der Rabbi, indem er eins der ungesäuerten Osterbröte ergriff und heiter grüßend emporhielt, las er folgende Worte aus der Agade. »Siehe, das ist die Kost, die unsere Väter in Ägypten genossen. Jeglicher, den es hungert, er komme und genieße. Jeglicher, der da traurig, er komme und teile unsere Pascha-Freude. Gegenwärtigen Jahres feiern wir hier das Fest, aber zum kommenden Jahre im Lande Israel. Gegenwärtigen Jahres feiern wir es noch als Knechte, aber zum kommenden Jahre als Söhne der Freiheit.« Da öffnete sich die Saaltüre, und herein traten zwei große, blasse Männer in sehr weite Mäntel gehüllt, und der eine sprach, »Friede sei mit euch, wir sind reisende Glaubensgenossen und wünschen das Pascha-Fest mit euch zu feiern.« Und der Rabbi antwortete rasch und freundlich, »Mit euch sei Frieden, setzt euch nieder in meiner Nähe.« Die beiden Fremdlinge setzten sich alsbald zu Tische, und der Rabbi fuhr fort im Vorlesen. Manchmal, während die übrigen noch im Zuge des Nachsprechens waren, warf er kosende Worte nach seinem Weibe und anspielend auf den alten Scherz, dass ein jüdischer Hausvater sich an diesem Abend für einen König hält, sagte er zu ihr, »Freue dich, meine Königin!« Sie aber antwortete wehmütig lächelnd, »Es fehlt uns ja der Prinz!« Und damit meinte sie den Sohn des Hauses, der, wie eine Stelle in der Agade es verlangte, mit vorgeschriebenen Worten seinen Vater um die Bedeutung des Festes befragen soll. Der Rabbi erwiderte nichts und zeigte bloß mit dem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilde in der Agade, wo überaus anmutig zu schauen war, wie die drei Engel zu Abraham kommen, um ihm zu verkünden, dass ihm ein Sohn geboren werde von seiner Gattin Sarah, welche unterdessen weiblich pfiffig hinter der Zelttüre steht, um die Unterredung zu belauschen. Dieser leise Wink goss dreifaches Rot über die Wangen der schönen Frau, sie schlug die Augen nieder und sah dann wieder freundlich empor nach ihrem Manne, der singend fortfuhr im Vorlesen der wunderbaren Geschichte. Wie Rabbi Jeshua, Rabbi Elisa, Rabbi Azaria, Rabbi Akiba und Rabbi Tarpen in Bonabrak angelehnt saßen und sich die ganze Nacht vom Auszuge der Kinder Israel aus Ägypten unterhielten, bis ihre Schüler kamen und ihnen zuriefen, es sei Tag, und in der Synagoge verlese man schon das große Morgengebet. Derweilen nun die schöne Sarah andächtig zuhörte und ihren Mann beständig ansah, bemerkte sie, wie plötzlich sein Antlitz in grausiger Verzerrung erstarrte. Das Blut aus seinen Wangen und Lippen verschwand und seine Augen wie Eiszapfen hervorglotzten. Aber fast im selben Augenblick sah sie, wie seine Züge wieder die vorige Ruhe und Heiterkeit annahmen, wie seine Lippen und Wangen sich wieder röteten, seine Augen munter umherkreisten, ja, wie sogar eine ihm sonst ganz fremde, tolle Laune sein ganzes Wesen ergriff. Die schöne Sarah erschrak, wie sie noch nie in ihrem Leben erschrocken war, und ein inneres Grauen stieg keltend in ihr auf. weniger wegen der Zeichen von starrem Entsetzen, die sie einen Moment lang im Gesichte ihres Mannes erblickt hatte, als wegen seiner jetzigen Fröhlichkeit, die allmählich in jauchzender Ausgelassenheit überging. Der Rabbi schob sein Barett spielend von einem Ohre nach dem anderen, zupfte und kräuselte possierlich seine Bartlocken, sang den Agadetext nach der Weise eines Gassenhauers, und bei der Aufzählung der ägyptischen Plagen, wo man mehrmals den Zeigefinger in den vollen Becher eintunkt und den angehängten Weintropfen zur Erde wirft, bespritzte der Rabbi die jüngeren Mädchen mit Rotwein, und es gab großes Klagen über die verdorbene Halskrausen und schallendes Gelächter. Immer unheimlicher ward es der schönen Sarah bei dieser krampfhaft sprudelnden Lustigkeit ihres Mannes, und beklommen von namenloser Bangigkeit schaute sie in das summende Gewimmel der bunt beleuchteten Menschen, die sich behaglich breit hin und her schaukelten, an den dünnen Pascha-Bröten knoperten oder Wein schlürften oder miteinander schwatzten oder laut sangen, überaus vergnügt. Da kam die Zeit, wo die Abendmahlzeit gehalten wird, alle standen auf, um sich zu waschen, und die schöne Sarah holte das große, silberne, mit getriebenen Goldfiguren reich verzierte Waschbecken, das sie jedem der Gäste vorhielt, während ihm Wasser über die Hände gegossen wurde. Als sie auch dem Rabbi diesen Dienst erwies, blinzelte ihr dieser bedeutsam mit den Augen und schlich sich zur Tür hinaus. Die schöne Sarah folgte ihm auf dem Fuße. Hastig ergriff der Rabbi die Hand seines Weibes, eilig zog er sie fort, durch die dunklen Gassen Bacharachs, eilig zum Tor hinaus, auf die Landstraße, die den Rhein entlang nach Bingen führt. Es war eine jener Frühlingsnächte, die zwar lau genug und hell gestirnt sind, aber doch die Seele mit seltsamen Schauern erfüllen. Leichenhaft dufteten die Blumen, schadenfroh und zugleich selbst beängstigt zwitscherten die Vögel. Der Mond warf heimtückisch gelbe Streiflichter über den dunkel hinmurmelnden Strom. Die hohen Felsmassen des Ufers schienen bedrohlich wackelnde Riesenhäupter. Der Turmwächter auf Burg Straleck blies eine melancholische Weise, und dazwischen läutete, eifrig gellend, das Sterbeglöckchen der St. Wernerskirche. Die schöne Sarah trug in der rechten Hand das silberne Waschbecken, ihre linke hielt der Rabbi noch immer gefasst, und sie fühlte, wie seine Finger eiskalt waren und wie sein Arm zitterte, aber sie folgte schweigend. Vielleicht, weil sie es von jeher gewohnt, ihrem Manne blindlings und fragenlos zu gehorchen. Vielleicht auch, weil ihre Lippen vor innerer Angst verschlossen waren. Unterhalb der Burg Sonneck, Lorch gegenüber, ungefähr wo jetzt das Dörfchen Niederrheinbach liegt, erhebt sich eine Felsenplatte, die bogenartig über das Rheinufer hinaushängt. Diese erstieg Rabbi Abraham mit seinem Weibe, schaute sich um nach allen Seiten und starrte hinauf nach den Sternen. Zitternd und von Todesängsten durchfröstelt, stand neben ihm die schöne Sarah und betrachtete sein blasses Gesicht, das der Mond gespenstisch beleuchtete und worauf es hin und her zuckte, wie Schmerz, Furcht, Andacht und Wut. Als aber der Rabbi plötzlich das silberne Waschbecken ihr aus der Hand riss und es schollernd hinabwarf in den Rhein, da konnte sie das grausenhafte Angstgefühl nicht länger ertragen, und mit dem Ausrufe »Schaddai voller Gnade« stürzte sie zu den Füßen ihres Mannes und beschwor ihn, das dunkle Rätsel endlich zu enthüllen. Der Rabbi, des Sprechens ohnmächtig, bewegte mehrmals lautlos die Lippen, und endlich rief er, »Siehst du den Engel des Todes? Dort unten schwebt er über Bacharach. Wir aber sind seinem Schwerte entronnen, gelobt sei der Herr.« Und mit einer Stimme, die noch vor innerem Entsetzen bebte, erzählte er, wie er wohlgemut die Agade hinsingend und angelehnt saß und zufällig unter den Tisch schaute, habe er dort zu seinen Füßen den blutigen Leichnam eines Kindes erblickt. »Da merkte ich«, setzte der Rabbi hinzu, »dass unsere zwei späte Gäste nicht von der Gemeinde Israels waren, sondern von der Versammlung der Gottlosen, die sich beraten hatten, jenen Leichnam heimlich in unser Haus zu schaffen, um uns des Kindermordes zu beschuldigen und das Volk aufzureizen, uns zu plündern und zu ermorden. Ich durfte nicht merken lassen, dass ich das Werk der Finsternis durchschaut. Ich hätte dadurch nur mein Verderben beschleunigt, und nur die List hat uns beide gerettet. Gelobt sei der Herr! Ängstige dich nicht, schöne Sarah, auch unsere Freunde und Verwandte werden gerettet sein. Nur nach meinem Blute lechzen die Ruchlosen, ich bin ihnen entronnen, und sie begnügen sich mit meinem Silber und Golde. Komm mit mir, schöne Sarah, nach einem anderen Lande. Wir wollen das Unglück hinter uns lassen, und damit uns das Unglück nicht verfolge, habe ich ihm das letzte meiner Habe, das silberne Becken, zur Versöhnung hingeworfen. Der Gott unserer Väter wird uns nicht verlassen. Komm herab, du bist müde. Dort unten steht bei einem Kahne der stille Wilhelm. Er fährt uns den Rhein hinauf. Lautlos und wie mit gebrochenen Gliedern war die schöne Sarah in die Arme des Rabbi hingesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem Ufer. Hier stand der stille Wilhelm, ein taubstummer, aber bildschöner Knabe, der zum Unterhalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachbarin des Rabbi, den Fischfang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war aber, als erriete er schon gleich die Absicht des Rabbi. Ja, es schien, als habe er eben auf ihn gewartet. Um seine geschlossenen Lippen zog sich das lieblichste Mitleid. Bedeutungstief ruhten seine großen blauen Augen auf der schönen Sarah, und sorgsam trug er sie in den Kahn. Der Blick des stummen Knaben weckte die schöne Sarah aus ihrer Betäubung. Sie fühlte auf einmal, dass alles, was ihr Mann ihr erzählt, kein bloßer Traum sei, und Ströme bitterer Tränen ergossen sich über ihre Wangen, die jetzt so weiß wie ihr Gewand. Da saß sie nun in der Mitte des Kahns, ein weinendes Marmorbild. Neben ihr saßen ihr Mann und der stille Wilhelm, welche emsig ruderten. Sei es nun durch den einförmigen Ruderschlag oder durch das Schaukeln des Fahrzeugs oder durch den Duft jener Bergesufer, worauf die Freude wächst, immer geschieht es, dass auch der Betrübteste seltsam beruhigt wird, wenn er in der Frühlingsnacht in einem leichten Kahne leicht dahinfährt auf dem lieben, klaren Rheinstrom. Wahrlich, der alte, gutherzige Vater Rhein kann's nicht leiden, wenn seine Kinder weinen. Tränenstillend wiegt er sie auf seinen treuen Armen und erzählt ihnen seine schönsten Märchen und verspricht ihnen seine goldigsten Schätze, vielleicht gar den uralt versunkenen Nibelungshort. Auch die Tränen der schönen Sarah flossen immer milder und milder, ihre gewaltigsten Schmerzen wurden fortgespült von den flüsternden Wellen, die Nacht verlor ihr finsteres Grauen, und die heimatlichen Berge grüßten wie zum zärtlichsten Lebewohl. Vor allem aber grüßte traulich ihr Lieblingsberg, der Kederich, und in seiner seltsamen Mondbeleuchtung schien es, als stände wieder oben ein Fräulein mit ängstlich ausgestreckten Armen, als kröchen die flinken Zwerglein wimmelnd aus ihren Felsenspalten und als käme ein Reuter den Berg hinauf gesprengt in vollem Galopp, und der schönen Sarah war zumute, als sei sie wieder ein kleines Mädchen und säße wieder auf dem Schoße ihrer Muhme aus Lorch, und diese erzähle ihr die hübsche Geschichte von dem kecken Reuter, der das arme, von den Zwergen geraubte Fräulein befreite, und noch andere wahre Geschichten, vom wunderlichen Wispertale drüben, wo die Vögel ganz vernünftig sprechen, und vom Pfefferkuchenland, wohin die folgsamen Kinder kommen, und von verwünschten Prinzessinnen, singenden Bäumen, gläsernen Schlössern, goldenen Brücken, lachenden Nixen. Aber zwischen all diesen hübschen Märchen, die klingend und leuchtend zu leben begannen, hörte die schöne Sarah die Stimme ihres Vaters, der ärgerlich die arme Muhme ausschalt, daß sie dem Kinde so viel Torheiten in den Kopf schwatzte. Alsbald kam's ihr vor, als setze man sie auf das kleine Bänkchen vor dem Sammetsessel ihres Vaters, der mit weicher Hand ihr langes Haar streichelte, gar vergnügt mit den Augen lachte und sich behaglich hin und her wiegte in seinem weiten, blauseidenen Sabbatschlafrock. Es mußte wohl Sabbat sein, denn die geblümte Decke war über den Tisch gespreitet, alle Geräte im Zimmer leuchteten, spiegelblank gescheuert. Der weißbärtige Gemeindediener saß an der Seite des Vaters und kaute Rosinen und sprach Hebräisch. Auch der kleine Abraham kam herein mit einem allmächtigen großen Buche und bat bescheidentlich seinen Oheim um die Erlaubnis, einen Abschnitt der Heiligen Schrift erklären zu dürfen, damit der Oheim sich selber überzeuge, dass er in der verflossenen Woche viel gelernt habe und viel Lob und Kuchen verdiene. Nun legte der kleine Bursche das Buch auf die breite Armlehne des Sessels und erklärte die Geschichte von Jakob und Rahel. Wie Jakob seine Stimme erhoben und laut geweint, als er sein Mümchen Rahel zuerst erblickte, wie er so traulich am Brunnen mit ihr gesprochen, wie er 7 Jahre um Rahel dienen musste und wie sie ihm so schnell verflossen und wie er die Rahel geheiratet und immer geliebt hat. Auf einmal erinnerte sich auch die schöne Sarah, dass ihr Vater damals mit lustigem Tone ausrief: »Willst du nicht ebenso dein Mümchen Sarah heiraten?« Worauf der kleine Abraham ernsthaft antwortete: »Das will ich, und sie soll 7 Jahre warten.« Dämmernd zogen diese Bilder durch die Seele der schönen Frau. Sie sah, wie sie und ihr kleiner Vetter, der jetzt so groß und ihr Mann geworden, kindisch miteinander in der Lauberhütte spielten, wie sie sich dort ergötzten an den bunten Tapeten, Blumen, Spiegeln und vergoldeten Äpfeln, wie der kleine Abraham immer zärtlicher mit ihr koste, bis er allmählich größer und mürrisch wurde, und endlich ganz groß und ganz mürrisch. Und endlich sitzt sie zu Hause allein in ihrer Kammer eines Samstagsabend, der Mond scheint hell durchs Fenster und die Tür fliegt auf und hastig stürmt herein ihr Vetter Abraham in Reisekleidern und blass wie der Tod und greift ihre Hand, steckt einen goldenen Ring an ihren Finger und spricht feierlich: »Ich nehme dich hiermit zu meiner Weibe nach den Gesetzen von Moses und Israel.« »Jetzt aber«, setzt er bebend hinzu, »jetzt muss ich fort nach Spanien. Lebe wohl. 7 Jahre sollst du auf mich warten.« Und es stürzt fort, und weinend erzählt die schöne Sarah das alles ihrem Vater. Der tobt und wütet: »Schneid ab dein Haar, denn du bist ein verheiratetes Weib.« Und er will dem Abraham nachreuten, um einen Scheidebrief von ihm zu erzwingen, aber der ist schon über alle Berge. Der Vater kehrt schweigend nach Hause zurück, und wie die schöne Sarah ihm die Reitstiefel ausziehen will und besänftigend äußert, dass der Abraham nach 7 Jahren zurückkehre, da flucht der Vater: 7 Jahre sollt ihr betteln gehen. Und bald stirbt er. So zogen der schönen Sarah die alten Geschichten durch den Sinn wie ein hastiges Schattenspiel. Die Bilder vermischten sich auch wunderlich, und zwischendurch schauten halb bekannte, halb fremde, bärtige Gesichter und große Blumen mit fabelhaft breitem Blattwerk. Es war auch, als murmelte der Rhein die Melodien der Agade, und die Bilder derselben stiegen daraus hervor, lebensgroß und verzerrt, tolle Bilder. Der Erzvater Abraham zerschlägt ängstlich die Götzengestalten, die sich immer hastig wieder von selbst zusammensetzen. Der Mizri wehrt sich furchtbar gegen den ergrimmten Moses, der Berg Sinai blitzt und flammt, der König Pharao schwimmt im roten Meere mit den Zähnen im Maule die zackige Goldkrone festhaltend, Frösche mit Menschenantlitz schwimmen hintendrein und die Wellen schäumen und brausen, und eine dunkle Riesenhand taucht drohend daraus hervor. Das war Hattos Mäuseturm, und der Kahn schoss eben durch den Binger Strudel. Die schöne Sarah ward dadurch etwas aus ihren Träumereien gerüttelt und schaute nach den Bergen des Ufers, auf deren Spitzen die Schlosslichter flimmerten und an deren Fuß die mondbeleuchteten Nachtnebel sich hinzogen. Plötzlich aber glaubte sie dort, ihre Freunde und Verwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und den weiß wallenden Totenhemden schreckenhastig vorüberliefen, den Rhein entlang. Es ward ihr schwarz vor den Augen, ein Eisstrom ergoß sich in ihre Seele, und wie im Schlafe hörte sie nur noch, dass ihr der Rabbi das Nachtgebet vorbetete, langsam, ängstlich, wie es bei todkranken Leuten geschieht, und träumerisch stammelte sie noch die Worte: 10.000 zur Rechten, 10.000 zur Linken, den König zu schützen vor nächtlichem Grauen. Da verzog sich plötzlich all das eindringende Dunkel und Grausen, der düstere Vorhang ward vom Himmel fortgerissen, es zeigte sich oben die heilige Stadt Jerusalem mit ihren Türmen und Toren, in goldener Pracht leuchtete der Tempel, Auf dem Vorhofe desselben erblickte die schöne Sarah ihren Vater in seinem gelben Sabbatschlafrock und vergnügt mit den Augen lachend. Aus den runden Tempelfenstern grüßten fröhlich alle ihre Freunde und Verwandte. Im Allerheiligsten kniete der fromme König David mit Purpurmantel und funkelnder Krone, und leiblich ertönte sein Gesang und Saitenspiel, und selig lächelnd entschlief die schöne Sarah. Ende des ersten Kapitels. Zweites Kapitel, erster Teil. Als die schöne Sarah die Augen aufschlug, ward sie fast geblendet von den Strahlen der Sonne. Die hohen Türme einer großen Stadt erhoben sich, und der stumme Wilhelm stand mit der Hakenstange aufrecht im Kahne und leitete denselben durch das lustige Gewühl vieler bunt bewimpelter Schiffe, deren Mannschaft entweder müßig hinabschaute auf die Vorbeifahrenden oder vielhändig beschäftigt war mit dem Ausladen von Kisten, Ballen und Fässern, die auf kleineren Fahrzeugen an Land gebracht wurden, wobei ein betäubender Lärm, das beständige Hallo-Rufen der Barkenführer, das Geschrei der Kaufleute vom Ufer her und das Keifen der Zöllner, die in ihren roten Röcken mit weißen Stäbchen und weißen Gesichtern von Schiff zu Schiff hüpften. »Ja, schöne Sarah«, sagte der Rabbi zu seiner Frau heiter lächelnd, »das hier ist die weltberühmte freie Reichs- und Handelsstadt Frankfurt am Main. Und das ist eben der Mainfluss, worauf wir jetzt fahren. Da drüben die lachenden Häuser, umgeben von grünen Hügeln, das ist das Sachsenhausen, woher uns der lahme Gumperz zur Zeit des Laubhüttenfestes die schönen Myrren holt. Hier siehst du auch die starke Mainbrücke mit ihren 13 Bögen, und gar viel Volk, Wagen und Pferde, geht sicher darüber hin. Und in der Mitte steht das Häuschen, wovon die Mümele Täubchen erzählt hat, dass ein getaufter Jude darin wohnt, der jedem, der ihm eine tote Ratte bringt, 6 Heller auszahlt für Rechnung der jüdischen Gemeinde, die dem Stadtrate jährlich 5000 Rattenschwänze abliefern soll. Über diesen Krieg, den die Frankfurter Juden mit den Ratten zu führen haben, musste die schöne Sarah laut lachen. Das klare Sonnenlicht und die neue, bunte Welt, die vor ihr auftauchte, hatte alles Grauen und Entsetzen der vorigen Nacht aus ihrer Seele verscheucht, und als sie aus dem landenden Kahne von ihrem Manne und dem stummen Wilhelm ans Ufer gehoben worden, fühlte sie sich wie durchdrungen von freudiger Sicherheit. Der stumme Wilhelm aber mit seinen schönen, tiefblauen Augen sah ihr lange ins Gesicht, halb schmerzlich, halb heiter. Dann warf er noch einen bedeutenden Blick nach dem Rabbi, sprang zurück in seinen Kahn, und bald war er damit verschwunden. »Der stumme Wilhelm hat doch viele Ähnlichkeit mit meinem verstorbenen Bruder«, bemerkte die schöne Sarah. »Die Engel sehen sich alle ähnlich«, erwiderte leichthin der Rabbi, und sein Weib bei der Hand ergreifend, führte er sie durch das Menschengewimmel des Ufers, wo jetzt, weil es die Zeit der Ostermesse, eine Menge hölzerner Krambuden aufgebaut standen. Als sie durch das dunkle Maintor in die Stadt gelangten, fanden sie nicht minder lärmigen Verkehr. Hier in einer engen Straße erhob sich ein Kaufmannsladen neben dem anderen, und die Häuser, wie überall in Frankfurt, waren ganz besonders zum Handel eingerichtet. Im Erdgeschosse keine Fenster, sondern lauter offene Bogentüren, so daß man tief hineinschauen und jeder Vorübergehende die ausgestellten Waren ganz deutlich betrachten konnte. Wie staunte die schöne Sarah ob der Masse kostbarer Sachen und ihrer nie gesehenen Pracht. Da standen Venezianer, die allen Luxus des Morgenlandes und Italiens feilboten, und die schöne Sarah war wie festgebannt beim Anblick der aufgeschichteten Putzsachen und Kleinodien, der bunten Mützen und Mieder, der güldenen Armspangen und Halsbänder, des ganzen Flitterkrams, das die Frauen sehr gern bewundern und womit sie sich noch lieber schmücken. Die reich gestickten Samt- und Seidenstoffe schienen mit der schönen Sarah sprechen und ihr allerlei Wunderliches ins Gedächtnis zurückfunkeln zu wollen, und es war ihr wirklich zumute, als wäre sie wieder ein kleines Mädchen, und Mübele Täubchen habe ihr Versprechen erfüllt und sie nach der Frankfurter Messe geführt, und jetzt eben stehe sie vor den hübschen Kleidern, wovon ihr so viel erzählt worden. Mit heimlicher Freude überlegte sie schon, was sie nach Bacharach mitbringen wolle, welchem von ihren beiden Bäschen, dem kleinen Blümchen oder dem kleinen Vögelchen, der blauseidene Gürtel am besten gefallen würde, ob auch die grünen Höschen dem kleinen Gottschalk passen mögen, doch plötzlich sagte sie zu sich selber, »Ach Gott, die sind ja unterdessen groß gewachsen und gestern umgebracht worden.« Sie schrak heftig zusammen, und die Bilder der Nacht wollten schon mit all ihrem Entsetzen wieder in ihr aufsteigen, doch die goldgestickten Kleider blinzelten nach ihr wie tausend Schelmenaugen und redeten ihr alles Dunkle aus dem Sinn, und wie sie hinaufsah nach dem Antlitz ihres Mannes, so war dieses unumwölkt und trug seine gewöhnliche ernste Milde. »Mach die Augen zu, schöne Sarah«, sagte der Rabbi und führte seine Frau weiter durch das Menschengedränge. Welch ein buntes Treiben! Zumeist waren es Handelsleute, die laut miteinander feilschten oder auch mit sich selber sprechend an den Fingern rechneten oder auch von einigen hochbepackten Markthelfern, die im kurzen Hundetrapp hinter ihnen herliefen, ihre Einkäufe nach der Herberge schleppen ließen. Andere Gesichter ließen merken, dass bloß die Neugier sie herbeigezogen. Am roten Mantel und der goldenen Halskette erkannte man den breiten Ratsherrn. Das schwarze, wohlhabend bauschige Wams verriet den ehrsamen, stolzen Altbürger. Die eiserne Pickelhaube, das gelblederne Wams und die klirrenden Pfundsporen verkündeten den schweren Reutersknecht. Unterm schwarzen Sammethäubchen, das in einer Spitze auf der Stirne zusammenlief, barg sich ein rosiges Mädchengesicht, und die jungen Gesellen, die gleich witternden Jagdhunden hinterdrein sprangen, zeigten sich als vollkommene Stutzer durch ihre keck befiederten Barette, ihre klingenden Schnabelschuhe und ihre seidenen Kleider von geteilter Farbe, wo die rechte Seite grün, die linke Seite rot oder die eine regenbogenartig gestreift, die andere buntscheckig gewürfelt war, so daß die närrischen Burschen aussahen, als wären sie in der Mitte gespalten. Von der Menschenströmung fortgezogen, gelangte der Rabbi mit seinem Weibe nach dem Römer. Dieses ist der große, mit hohen Giebelhäusern umgebene Marktplatz der Stadt, seinen Namen führend von einem ungeheuren Hause, das »Zum Römer« hieß und vom Magistrate angekauft und zu einem Rathause geweiht wurde. In diesem Gebäude wählte man Deutschlands Kaiser. Und vor demselben wurden oft edle Ritterspiele gehalten. Der König Maximilian, der dergleichen leidenschaftlich liebte, war damals in Frankfurt anwesend. Und tags zuvor hatte man ihm zu Ehren vor dem Römer ein großes Stechen veranstaltet. An den hölzernen Schranken, die jetzt von den Zimmerleuten abgebrochen wurden, standen noch viele Müßiggänger und erzählten sich, wie gestern der Herzog von Braunschweig und der Markgraf von Brandenburg unter Pauken- und Trompetenschall gegeneinander gerannt, wie Herr Walter der Lump den Bärenritter so gewaltig aus dem Sattel gestoßen, dass die Lanzensplitter in die Luft flogen, und wie der lange, blonde König Max im Kreise seines Hofgesindels auf dem Balkone stand und sich vor Freude die Hände rieb. Die Decken von goldenen Stoffen lagen noch auf der Lehne des Balkons und der spitzbögigen Rathausfenster. Auch die übrigen Fenster des Marktplatzes waren noch festlich geschmückt und mit Wappenschilden verziert, besonders das Haus Limburg, auf dessen Banner eine Jungfrau gemalt war, die einen Sperber auf der Hand trägt, während ihr ein Affe einen Spiegel vorhält. Auf dem Balkone dieses Hauses standen viele Ritter und Damen in lächelnder Unterhaltung hinabblickend auf das Volk, das unten in tollen Gruppen und Aufzügen hin und her wogte. Welche Menge Müßiggänger von jedem Stande und Alter drängte sich hier, um ihre Schaulust zu befriedigen. Hier wurde gelacht, gegreint, gestohlen, in die Lenden gekniffen, gejubelt, und zwischendrein schmetterte gellend die Trompete des Arztes, der im roten Mantel mit seinem Hanswurst und Affen auf einem hohen Gerüste stand, seine eigene Kunstfertigkeit recht eigentlich ausposaunte, seine Tinkturen und Wundersalben anpries oder ernsthaft das Uringlas betrachtete, das ihm irgendein altes Weib vorhielt, oder sich anschickte, einem armen Bauern den Backzahn auszureißen. Zwei Fechtmeister in bunten Bändern einherflatternd, ihre Rapiere schwingend, begegneten sich hier wie zufällig und stießen mit Scheinzorn aufeinander. Nach langem Gefechte erklärten sie sich wechselseitig für unüberwindlich und sammelten einige Pfennige. Mit Trommler und Pfeifer marschierte jetzt vorbei die neu errichtete Schützengilde. Hierauf folgte, angeführt von dem Stöcker, der eine rote Fahne trug, ein Rudel fahrender Fräulein, die aus dem Frauenhause zum Esel von Würzburg herkamen und nach dem Rosentale hinzogen, wo die hochlöbliche Obrigkeit ihnen für die Messzeit ihr Quartier angewiesen. »Mach die Augen zu, schöne Sarah«, sagte der Rabbi. Denn jene fantastisch und allzu knapp bekleideten Weibsbilder, worunter einige sehr hübsch, gebärdeten auf die unzüchtigste Weise, entblößten ihren weißen, frechen Busen, neckten die Vorübergehenden mit schamlosen Worten, schwangen ihre langen Wanderstöcke, und indem sie auf letzteren wie auf Steckenpferden die St. Katharines Pforte hinabritten, sangen sie mit gellender Stimme das Hexenlied »Wo ist der Bock, das Höllentier, wo ist der Bock? Und fehlt der Bock, so reiten wir, so reiten wir, so reiten wir auf dem Stock.« Dieser Singsang, den man noch in der Ferne hören konnte, verlor sich am Ende in den kirchlichen langgezogenen Tönen einer herannahenden Prozession. Das war ein trauriger Zug von kahlköpfigen und barfüßigen Mönchen, welche brennende Wachslichter oder Fahnen mit Heiligenbildern oder auch große silberne Kruzifixe trugen. An ihrer Spitze gingen rot und weiß gerückte Knaben mit dampfenden Weihrauchkesseln. In der Mitte des Zuges, unter einem prächtigen Baldachin, sah man Geistliche in weißen Chorhemden von kostbaren Spitzen oder in bunt seidenen Stolen. Und einer derselben trug in der Hand ein sonnenartig goldenes Gefäß, das er bei einer heiligen Nische der Marktecke anlangend hoch emporhob, während er lateinische Worte halb rief, halb sang. Zugleich erklingelte ein kleines Glöckchen, und alles Volk ringsum verstummte, fiel auf die Knie und bekreuzigte sich. Der Rabbi aber sprach zu seinem Weibe, »Mach die Augen zu, schöne Sarah«, und hastig zog er sie von hinnen nach einem schmalen Nebengässchen, durch ein Labyrinth von engen und krummen Straßen und endlich über den unbewohnten Wüstenplatz, der das neue Judenquartier von der übrigen Stadt trennte. Vor jener Zeit wohnten die Juden zwischen dem Dom und dem Mainufer, nämlich von der Brücke bis zum Lumpenbrunnen und von der Mehlwaage bis zu St. Bartholomäi. Aber die katholischen Priester erlangten eine päpstliche Bulle, die den Juden verwehrte, in solcher Nähe der Hauptkirche zu wohnen, und der Magistrat gab ihnen einen Platz auf dem Wollgraben, wo sie das heutige Judenquartier erbauten. Dieses war mit starken Mauern versehen, auch mit eisernen Ketten vor den Toren, um sie gegen Pöbelandrang zu sperren. Denn hier lebten die Juden ebenfalls in Druck und Angst und mehr als heutzutage in der Erinnerung früherer Nöte. Im Jahr 1240 hatte das erzürnte Volk ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet, welches man die erste Judenschlacht nannte. Und im Jahr 1349, als die Geißler bei ihrem Durchzug die Stadt anzündeten und die Juden des Brandstiftens anklagten, wurden diese von dem aufgereizten Volke zum größten Teil ermordet. Oder sie fanden den Tod in den Flammen ihrer eigenen Häuser, welches man die zweite Judenschlacht nannte. Später bedrohte man die Juden noch oft mit dergleichen Schlachten, und bei inneren Unruhen Frankfurts, besonders bei einem Streite des Rates mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im Begriff, das Judenquartier zu stürmen. Letzteres hatte zwei Tore, die an katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem Tor befand sich ein Wachthaus mit Stadtsoldaten. Als der Rabbi mit seinem Weibe an das Tor des Judenquartiers gelangte, lagen die Landsknechte, wie man durch die offenen Fenster sehen konnte, auf der Pritsche ihrer Wachtstube, und draußen vor der Türe im vollen Sonnenschein saß der Trommelschläger und fantasierte auf seiner großen Trommel. Das war eine schwere, dicke Gestalt. Wams und Hosen von feuergelbem Tuch, an Armen und Lenden weit aufgepufft und, als wenn unzählige Menschenzungen daraus hervorleckten, von oben bis unten besät, mit kleinen, eingenähten, roten Wülstchen. Brust und Rücken gepanzert mit schwarzen Tuchpolstern, woran die Trommel hing, auf dem Kopfe eine platte, runde, schwarze Kappe. Das Gesicht ebenso platt und rund, auch orangengelb und mit roten Schwärchen gespickt und verzogen zu einem gähnenden Lächeln. So saß der Kerl und trommelte die Melodie des Liedes, das einst die Geißler bei der Judenschlacht gesungen, und mit seinem rauen Biertone gurgelte er die Worte: »Unsere liebe Fraue, die ging im Morgentaue, Kyrie eleison.«
»Hans, das ist eine schlechte Melodie«, rief eine Stimme hinter dem verschlossenen Tore des Judenquartiers. »Hans, auch ein schlecht Lied, passt gar nicht für die Trommel, passt gar nicht und beileibe nicht in der Messe und am Ostermorgen. Schlecht Lied, gefährlich Lied. Hans, Hänschen, klein Trommelhänschen, ich bin ein einzelner Mensch und wenn du mich lieb hast, wenn du den Stern lieb hast, den langen Stern, den langen Nasenstern, so hör auf!«
Diese Worte wurden von dem ungesehenen Sprecher teils angstvoll hastig, teils aufseufzend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin das zischende Weiche und das heisere Harte schroff abwechselte, wie man ihn bei Schwindsüchtigen findet. Der Trommelschläger blieb unbewegt, und in der vorigen Melodie forttrommelnd sang er weiter:
»Da kam ein kleiner Junge, sein Bart war ihm entsprungen, Halleluja!«
»Hans«, rief wieder die Stimme des oben erwähnten Sprechers, »Hans, ich bin ein einzelner Mensch, und es ist ein gefährlich Lied, und ich höre es nicht gerne, und ich habe meine Gründe, und wenn du mich lieb hast, singst du was anderes, und morgen trinken wir.«
Bei dem Wort »trinken« hielt der Hans inne mit seinem Trommeln und Singen, und biederen Tone sprach er: »Der Teufel hole die Juden, aber du, lieber Nasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich. Und wenn wir noch oft zusammen trinken, werde ich dich auch bekehren. Ich will dein Pate sein. Wenn du getauft wirst, wirst du selig. Und wenn du Genie hast und fleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werden. Ja, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen. Ich will dir den ganzen Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken. Aber jetzt mach mal das Tor auf, da stehen zwei Fremde und begehren Einlass.«
»Das Tor auf!«
schrie der Nasenstern, und die Stimme versagte ihm fast.
»Es geht nicht so schnell, lieber Hans, man kann nicht wissen, man kann gar nicht wissen, und ich bin ein einzelner Mensch. Der Feitel Rindskopf hat den Schlüssel und steht jetzt still in der Ecke und brümmelt sein 18-Gebet. Da darf man sich nicht unterbrechen lassen. Jäckel, der Narr, ist auch hier, aber er schlägt jetzt sein Wasser ab. Ich bin ein einzelner Mensch.«
»Der Teufel hole die Juden«, rief der Trommelhans,
und über diesen eigenen Witz laut lachend trollte er sich nach der Wachtstube und legte sich ebenfalls auf die Pritsche. Während nun der Rabbi mit seinem Weibe jetzt ganz allein vor dem großen verschlossenen Tore stand, erhob sich hinter demselben eine schnarrende, näselnde, etwas spöttisch gezogene Stimme.
»Sternchen, dröhnle nicht so lang, nimm die Schlüssel aus Rindsköpfchens Rocktasche oder nimm deine Nase und schließe damit das Tor auf. Die Leute stehen schon lange und warten.«
»Die Leute?«
schrie ängstlich die Stimme des Mannes, den man den Nasenstern nannte.
»Ich glaubte, es wäre nur einer, und ich bitte dich, Narr, lieber Jäkel Narr, guck mal heraus, wer da ist.«
Da öffnete sich im Tore ein kleines, wohlvergittertes Fensterlein, und zum Vorschein kam eine gelbe, zweihörnige Mütze und darunter das drollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Jäkels des Narren. In demselben Augenblicke schloss sich wieder die Fensterluke und ärgerlich schnarrte es:
»Mach auf, mach auf! Draußen ist nur ein Mann und ein Weib.«
»Ein Mann und ein Weib«, ächzte der Nasenstern. »Und wenn das Tor aufgemacht wird, wirft das Weib den Rock ab, und es ist auch ein Mann, und es sind dann zwei Männer, und wir sind nur unserer drei.«
»Sei kein Hase«, erwiderte Jäckel der Narr, »und sei herzhaft und zeige Courage.«
»Courage«, rief der Nasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit. »Hase, Hase ist ein schlechter Vergleich. Hase ist ein unreines Tier. Courage.«
Man hat mich nicht der Courage wegen hierhergestellt, sondern der Vorsicht halber. Wenn zu viele kommen, soll ich schreien. Aber ich selbst kann sie nicht zurückhalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontanelle und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, bin ich tot. Dann sitzt der reiche Mendel Reis am Sabbat bei Tische und wischt sich vom Maul die Rosinensoße und streichelt sich den Bauch und sagt vielleicht: »Das lange Nasensternchen war doch ein braves Kerlchen. Wäre es nicht gewesen, so hätten sie das Tor gesprengt. Es hat sich doch für uns totschießen lassen. Es war ein braves Kerlchen. Schade, dass es tot ist.«
Die Stimme wurde hier allmählich weich und weinerlich, aber plötzlich schlug sie über in einen hastigen, fast erbitterten Ton.
»Courage!« Und damit der reiche Mendel Reis sich die Rosinensoße vom Maul abwischen und sich den Bauch streicheln und mich ein braves Kerlchen nennen möge, soll ich mich totschießen lassen? Courage! Herzhaft! Der kleine Strauß war herzhaftig und hat gestern auf dem Römer dem Stechen zugesehen und hat geglaubt, man kenne ihn nicht, weil er einen violetten Rock trug, von Samt, 3 Gulden die Elle, mit Fuchsschwänzchen, ganz goldgestickt, ganz prächtig. Und sie haben ihm den violetten Rock so lange geklopft, bis er abfärbte und auch sein Rücken violett geworden ist und nicht mehr menschenähnlich aussieht. Courage! Der dumme Leser war herzhaftig, nannte unseren lumpigen Schultheiß einen Lump, und sie haben ihn an den Füßen aufgehängt zwischen 2 Hunden, und der Trommelhans trommelte: Courage, sei kein Hase! Unter den vielen Hunden ist der Hase verloren! Ich bin ein einzelner Mensch und ich habe wirklich Furcht.
Schwör mal, rief Jäkel der Narr. Ich habe wirklich Furcht, wiederholte seufzend der Nasenstern. Ich weiß, die Furcht liegt im Geblüt und ich habe es von meiner seligen Mutter.
Ja, ja, unterbrach ihn Jäkel der Narr, und deine Mutter hatte es von ihrem Vater, und der hatte es wieder von dem Seinigen, und so hatten es deine Voreltern einer vom anderen bis auf deinen Stammvater, welcher unter König Saul gegen die Philister zu Felde zog und der erste war, welcher Reis ausnahm. Aber sieh mal, Rindsköpfchen ist gleich fertig. Er hat sich bereits zum 4. Mal gebückt, schon hüpft er wie ein Floh bei dem 3-maligen Worte heilig, und jetzt greift er vorsichtig in die Tasche.
Ende des 1. Teils des 2. Kapitels.